Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Simona und in dieser Folge spreche ich mit Georg Daudt, einem der bekanntesten Diss-Trainern im deutschsprachigen Raum. Wir reden über Persönlichkeitsprofile, typische Konfliktmuster und wie wir durch ein besseres Verständnis unserer eigenen Verhaltensweisen echte Nähe und Klarheit in Beziehung schaffen können. Diesen Podcast gibt es, weil ich das sehr, sehr gerne mache und weil ich das ehrenamtlich mache. Und wenn du das unterstützen möchtest, dann findest du alle Infos in der Beschreibung. So, und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Georg Daudt und ich wünsche dir viel Spaß.
Beziehungshelden, ein Podcast von Team F fürs Füreinander.
Herzlich willkommen, lieber Georg, hier im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, wir haben eben gerade schon gelacht. Du bist voll im Element und ich habe noch gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Das sind mir die Liebsten.
Ja, also ich bin da immer gleich von 0 auf 100, wenn es um mein Thema geht. Ja, das ist richtig.
Richtig,
Ja.
richtig gut. Ja, ich würde dich kurz vorstellen, ein paar Sätze zu dir sagen, damit
Ja.
unsere Zuhörenden, die vielleicht noch nie was von dir gehört haben und von deiner Arbeit, damit hineingenommen werden. Also, du bist ein echter Pionier, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung mit System geht. Als einer der erfahrensten Diss-Trainer im deutschsprachigen Raum hast du schon Tausenden von Menschen geholfen, sich selbst und andere besser zu verstehen, ob in Unternehmen, in Teams oder persönlichen Beziehungen. Du bringst nicht nur 20 Jahre Erfahrung als Coach, Trainer und Berater mit, sondern du hast auch eine ganz klare Vision. Menschen sollen nicht in Schubladen gesteckt, sondern in ihrer Einzigartigkeit erkannt und begleitet werden. Und mit deiner Kombination aus psychologischem Feingefühl, unternehmerischer Klarheit und einem ordentlichen Schuss Humor schaffst du es, selbst komplexe Beziehungsthemen greifbar und lösbar zu machen. Ob auf Bühnen, in Seminarräumen oder in deiner Dist-Masterclass, du inspirierst, forderst heraus und du förderst echtes Wachstum. Und heute nimmst du uns ein Stück mit in deine Welt und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Gibt es noch irgendetwas hinzuzufügen?
Eigentlich nicht. War sehr so viel, ich sag's mal nicht falsch verstehen, aber so viel Lorbeeren habe ich noch selten bekommen auf einmal. Ja, aber es ist schon richtig, dass ich seit über 20 Jahren oder fast schon mehr als 25 Jahre mich mit Disc beschäftige. Es ist eine Leidenschaft, weil es mir geholfen hat, ja, mich selber besser zu verstehen, aber auch mein Umfeld. Und manche Dinge anders anzugehen. Und insofern, ja, habe ich mittlerweile 4 Bücher geschrieben, weil ich so viele Themen damit abdecken kann, die die Menschen bewegen und die Menschen im Businessbereich brauchen, aber auch im Privaten.
Stimmt, die Bücher hatte ich hier noch gar nicht erwähnt. Als Autor bist du auch unterwegs. Aber das verlinken wir sehr gern alles in der Beschreibung. Da kann man das nachschauen, welche Bücher das sind, alles rund um Dist.
Ja.
Genau. Ja, du hattest kurz im Vorgespräch erwähnt, dass es gar nicht immer so war mit dem Disclaimer oder mit der Motivation, wie du mit Dist praktisch gestartet bist. Wie war das vor 20 Jahren?
Ja, wenn du dich selbstständig machst, dann hast du ja immer die größte Frage ist ja immer, wer bin ich? Und zuvor hatte ich ja als Angestellter immer irgendetwas anderes zu verkaufen, ein Produkt oder andere Personen. So, und jetzt bist du selbstständig und musst dich selber vermarkten. Und ich bin dann auf eine Frau gestoßen, auf eine Jill Conrad, die hat ein Buch geschrieben, Selling to Big Companies. Und sie hat geschrieben und gesagt, es kommt nicht darauf an, auf den Unique Selling Proposition, sondern auf die Unique Value Proposition. Was ist deine einzigartige Wertaussage? Und habe ich lange darüber nachgedacht und mein erster Claim war, Persönlichkeit entwickeln für mehr Leistung. Nur das war in der Zeit vor 20 Jahren immer auch so ein bisschen negativ behaftet. Und ich war dann auf einem Marketingabend und dieser Professor habe ich dann so in der Pause gefragt, schauen Sie mal meine Karte an und so weiter. Und dann hat er gemeint, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie machen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und er sagte, ja, so ein guter Claim hat maximal 3 oder 4 Worte. Und ich bin nachts aufgewacht und ich wusste sofort, mein neuer Claim heißt Menschen stark machen. Und das war so für mich der Einstieg, wo ich dann wusste, wer ich bin und was ich machen möchte. So, und dann war ja DISC so diese große Leidenschaft. Und vor 1-2 Jahren habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten und der hatte so einen wunderbaren Spruch gesagt, a fool with a tool is still a fool. Also ein Verrückter mit einem Werkzeug ist nach wie vor ein Verrückter. Das Werkzeug macht ihn nicht besser. Und so muss man einfach auch sagen, es kommt nicht darauf an, auf das Werkzeug, sondern auf denjenigen, der so etwas nutzt. Es kommt auf den Handwerker an, der mit Werkzeugen umgehen kann. Das Werkzeug an sich ist tot. Ja, das wird erst zum Leben erweckt, wenn derjenige, der es benutzt, auch richtig einsetzt. So, und deshalb muss man da aufpassen, dass man eben mit solchen Dingen immer sehr vorsichtig hantiert. Mhm. Gerade im psychologischen Bereich.
Ja, da gibt es auch viel, ja, nicht so schöne Dinge, die da passieren oder auch viel Missbrauch und solche Geschichten, die gibt es überall, das stimmt. Sag mal, Georg, kannst du dich noch an deine allererste Begegnung mit dem DISC-Modell erinnern? Und was hat dich daran so fasziniert?
Die erste Begegnung war in Frankfurt, als ich das erste Seminar mitgemacht habe und es mir wie von Schuppen von den Augen gefallen ist. Ich war ja vorher Angestellter, habe in verschiedenen Firmen gearbeitet und es gab immer Menschen, mit denen kam ich gut zurecht und es gab Menschen, mit denen kam ich weniger gut zurecht. Und ich habe mich immer gefragt, liegt es an mir? Und ich habe immer so ein bisschen Selbstzweifel gehabt, wenn die Beziehung nicht so funktioniert hat. Und DISC hat mir die Augen geöffnet, dass es einfach unterschiedliche Typen von Menschen gibt und die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und das war für mich so eine wahnsinnige Erkenntnis und vor allen Dingen, und das möchte ich jedem mitgeben, wenn ich dann erkenne, was für ein Typ ich bin, ich darf so sein, wie ich bin. Also ich bin nicht verkehrt, ja, sondern ich bin einfach anders als andere, aber das macht mich nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen. Aber diese Selbsterkenntnis, dass ich so sein darf, wie ich bin, und mit allen Schwächen und mit allen Fehlern, aber auch mit allem Guten, das hat mir sehr geholfen. Und ich habe mich seit dieser Zeit, da war ich 39, auf eine Reise begeben, die noch nicht zu Ende ist und die wahrscheinlich erst mit dem Tod endet, weil Persönlichkeitsentwicklung ist nicht etwas, was irgendwann mal abgeschlossen ist, sondern das ist ein fortwährender Prozess.
Hm. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch durch Team F da drauf gestoßen, weil wir das ja auch mit in unseren Seminaren mit eingebunden haben und da war es so für die ganz jungen Paare da, wo wir gestartet sind, wo da ja die Persönlichkeitsentwicklung, wenn man die schon von vornherein so früh wie möglich mit reinnimmt, das ist ein ganz guter Start, damit die Entwicklung auch wirklich stattfindet, die Entwicklung im Laufe des Lebens. Und für Paare, sich so kennenzulernen, ist es eine richtig, also wir haben wirklich so viel gelacht und so viel Spaß gehabt auf unseren Seminaren, wie du schon gesagt hast, es ist so Augenöffner. Und dann die gucken sich an und denken, ah, okay, das erklärt einiges. Das ist schon wirklich ein tolles Tool.
Ich bin mit einem guten Freund, der sehr viele Eheseminare macht und der DISC auch immer wieder einsetzt. Ja. Und dann ist es immer wieder die Erkenntnis, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, wir sind ja von den romantischen Filmen die große Liebe und so weiter, aber der Alltag ist ja ein völlig anderer. Und was ich immer wieder gefragt werde, dann auch in Seminaren, ja, wie ist es denn so in Paarbeziehungen, na, mit den DISC-Typen und so weiter? Und dann sage ich immer, naja, es ist natürlich schon entscheidend, welchen DISC-Typ du heiratest. Du solltest schon wissen, wie du mit deinem Partner umgehen musst und was er für Bedürfnisstrukturen im Bereich der Kommunikation hat. Ja? Mhm. Aber das allein bringt noch nicht eine Ehe zur Vollendung oder zum Funktionieren, sondern es geht wirklich darum, dass man die Werte immer wieder abstimmt. Ja? Also DISC ist da nur ein Aspekt in einer guten Beziehung. Die Frage ist immer, haben wir die gleichen Werte und stimmen wir diese immer wieder ab? Letztlich ist Ehearbeit immer Wertearbeit.
Hm. Nimm uns doch mal ein bisschen mit hinein in dem, ich weiß, dass du
ins Modell.
Das liebe ich ja sehr. Ne? Man sieht es auch im Hintergrund. Und das machen wir auch. Wir arbeiten unheimlich viel mit Bildern und Farben. Ich liebe Flipcharts. Ja. Und das muss unbedingt sein. Ich hoffe, es gelingt uns jetzt auch für ein Audio mit hineinzunehmen. Was heißt DISC? Wofür steht das? So ein ganz kurzer Abriss und Einblick für alles. Oder stell dir vor, ich habe noch nie in meinem Leben was davon gehört.
Okay, dann lass uns einfach zurückgehen, 2400 Jahre vorher. Da hat ein gewisser Aristoteles und Hippokrates schon versucht, Menschen zu beschreiben, menschliches Verhalten. Und das hat sich über Jahrhunderte hinweg durchgezogen. Es hat immer wieder Versuche gegeben, Menschen zu beschreiben. Und wer das auch sehr gut gemacht hat, war Galen, 199 nach Christus, ein römischer Arzt. Und er wurde von Kant übersetzt. Und da haben wir dann, was wir heute in den, oder was ich zu meiner Schulzeit waren, dann diese Sanguiniker, Melancholiker, Choleriker und so weiter, diese vier Temperamente, die da beschrieben wurden. Und letztlich ist DISC nichts anderes, sondern wir haben heute eben durch statistische Verfahren die Möglichkeit, eben Dinge anders auszulesen. Aber die Beschreibungen der DISC-Typen sind schon 2400 Jahre alt. Also wenn wir die Beschreibungen von Aristoteles und Hippokrates nehmen, sind die absolut identisch mit dem, was wir heute auch bei DISC beschreiben. So, aber lass uns mal ins Modell reingehen und vielleicht noch einen Satz zuvor. Es ist ein Modell. Man kann damit den Menschen in seiner Gesamtheit nicht beschreiben. Und meine Rede auch immer wieder, wenn ich Trainer ausbilde, DISC ist ein Punkt im Universum des Menschen. Also es beschreibt einen ganz kleinen Bereich und wir clustern. Das heißt, Menschen fallen in bestimmte Cluster und haben ähnliche Verhaltensweisen und sind aber dennoch total eigenständig. Also oder eigen, will ich sagen, eine eigene Persönlichkeit. So wie es keine zwei gleichen Schneeflocken auf der Welt gibt, wird es nie zwei gleiche Menschen auf der Welt geben. Und das muss man einfach beachten. Nur wir fallen in bestimmte Cluster und da haben wir ähnliche Verhaltensweisen. Also so versuche ich da ranzukommen. So, und wenn wir das Modell mal sehen, es hat zwei Dimensionen. Die eine Dimension beschreibt Distanz und Nähe, da sind wir bei Riemann. Ne? Die einen wollen sich gerne mit anderen verbünden und suchen den Kontakt zu anderen, sind froh, wenn sie sich mit anderen austauschen können, wenn sie Informationen teilen können, wenn sie zur Gruppe dazugehören. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die das so nicht brauchen. Die ziehen die Stärke aus sich selber heraus, die sind bei sich, die suchen eine eigenständige, unabhängige Identität und legen Wert auf Autonomie. Und ja, brauchen die anderen nicht so sehr. So, und in dieser Spannung befinden wir uns, die einen ziehen mehr auf die linke und mehr die andere auf die rechte Seite. So, und dann haben wir die zweite Dimension, da geht es darum, inwieweit möchte ich mein Umfeld verändern und gestalten oder liebe ich es eher, mich anzupassen. So, und wenn ich diese beiden über Kreuz lege, dann habe ich eben diese vier Kombinationsmöglichkeiten. Menschen, die eher so auf Autonomie Wert legen, aber gleichzeitig die Welt verändern möchten. Das sind so die dominanten Menschen, sagen wir. Wobei das Wort dominant in Deutschland sehr negativ behaftet ist. Mir wäre das Wort direkt weitaus lieber. Sie sind halt sehr klar in dem, was sie sagen und gehen auf andere zu, wenn es ihnen um was geht und sagen die Dinge, wie sie sind. So, sind sehr klar in ihrer Positionierung. Dann haben wir die Kombination, ja, ich möchte eher gerne mit Menschen zusammen sein und Informationen austauschen, aber gleichzeitig auch die Welt verändern, zu denen sagen wir initiative Menschen. Im Amerikanischen ist das Wort eher Influence, also sie wollen ihr Umfeld beeinflussen, verändern, gestalten, aber eben mit anderen Menschen zusammen. Und dann haben wir die Kombination, ich möchte gerne mit anderen zusammen sein, aber ich warte eher ab, passe mich eher an. Das reden wir dann über stetige Menschen, die lieben die Harmonie, die wollen Sicherheit, die wollen klare Strukturen und die lieben eben die Dinge Schritt für Schritt zu machen. Und dann haben wir die Kombination, ich brauche die anderen nicht so sehr, diese Autonomie-Geschichte, aber ich passe mich eher an. Und da reden wir dann über gewissenhafte Menschen. Also ist wie so ein Fadenkreuz und da falle ich dann in eines dieser vier Felder. Und zwar, das muss man einfach dazu sagen, ich habe dort so eine Präferenz. Das heißt nicht, dass ich mich auch anders verhalten kann oder andere Dinge suche. Die Frage ist immer, wo brauche ich oder verbrauche ich am wenigsten Energie? Das ist hier die Frage. Ja? Und das heißt, es gibt einen Grundsatz. Menschen haben grundsätzlich das komplette Verhaltensspektrum zur Verfügung. Wir reden ja bei DISC immer über Verhaltenspräferenzen. Wie verhalte ich mich hauptsächlich? Das heißt nicht, dass ich mich nicht auch anders verhalten kann. Es kommt immer auf die Situation und auf das Umfeld an. Und weil Menschen energiebewusst sind, versuchen wir uns immer eben da zu bewegen, wo wir am wenigsten Energie verbrauchen. Ja? Und das ist dann so unser präferierter Verhaltensbereich. Wir können aber auch jederzeit anders. So, und damit ist natürlich eine Gefahr, und die müssen wir hier ansprechen. Wir stecken Menschen gerne in Schubladen, sagen, der ist so und der verhält sich immer so. Und das ist die größte Gefahr dieses Modells. Und dagegen kämpfe ich immer wieder an und sage, Leute, es geht nicht darum, Menschen in eine Schublade zu stecken, sondern zu verstehen, was sie als Bedürfnis in der Kommunikation haben, wie sie gerne arbeiten, wie sie gerne mit anderen zusammen sind und so weiter. Und wie sie sich in Konfliktthemen verhalten. Aber es geht eben nicht darum zu sagen, du bist so und du kannst nicht anders, sondern ich kann jederzeit auch mich anders verhalten. Ich bin nicht mein Verhalten.
Richtig gut. Ja, man merkt, also du erklärst es nicht zum ersten Mal. Da merkt man, steckt viel Erfahrung drin, innerhalb dieser kurzen Zeit das so auf den Punkt zu bringen. Mir schließt sich die Frage an, auch so ein bisschen da mal rein zu grätschen, auch Kritik. Da gibt es ja auch genügend. Jetzt sprechen wir hier von 4 Verhaltenstypen, Tendenzen. Und es gibt ja auch noch andere Persönlichkeitsmodelle. Und viele Kritiker sagen, dass das Modell sei ja zu eindimensional und es eben diese Reduktion auf diese 4 Typen, obwohl wir ja so komplex sind. Was entgegnest du diesem Vorwurf?
Ja, zunächst mal, wenn ich es eindimensional sehen möchte, dann ist das richtig. Also wenn ich versuche, mit DISC Persönlichkeit zu beschreiben, dann ist das ein absoluter Fehler. Ja? Aber, und jetzt kommt mein anderer Punkt, selbst wenn ich alle Tests dieser Welt ausfüllen würde, wüsste man noch nicht, wer ich wirklich bin. Also jeder Test ist ein Stück weit limitiert. Und auch die Psychologen, die behaupten zwar immer, es gibt Tests, die sind viel, viel besser. Ja, das ist es natürlich. Werden andere Aspekte beleuchtet. Aber darum geht es doch gar nicht. Sondern es geht darum, zu verstehen. Und natürlich, klar, es gibt Big Five, ich arbeite mit Profiling Values. Es gibt viele, viele Tests dieser Welt, die 16 PF-Leute, also Neo-PIR und so weiter, wie die alle heißen. Ja, diese Big Five-Modelle. Aber auch die sind letztlich limitiert. Also wir können, in meiner Ausbildung sage ich immer, wenn ich wirklich beschreiben möchte, wer ich bin, dann müsste ich jede Sekunde meines Lebens erzählen, was dann mir passiert ist. Weil wir werden von so vielen Dingen beeinflusst und geprägt. So ein Test kann niemals alles abdecken. So, jetzt sind wir aber in der Reduzierung, in der absoluten Reduzierung auf Wesentliches, nämlich auf der Verhaltensebene. Damit kann ich aber noch lange keine internen Prozesse beschreiben und das will ich auch gar nicht, darum geht es auch gar nicht. Sondern was ich mit DISC erreichen will, ich will Menschen helfen zu verstehen, wie andere kommunizieren. DISC hat also 2 Stoßrichtungen, Beziehungen bauen und Kommunikation verbessern, darum geht's. Es geht aber nicht darum, hier eine Psychoanalyse zu betreiben. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den ich auch immer wieder betone, wenn jemand so ein DISC-Profil bekommt, wir erklären das Verhalten nicht. Wir beschreiben es nur. Es geht nicht darum zu sagen, naja, du bist halt ein dominanter Typ, weil du zu Hause einen Vater hattest, der dich geschlagen hat oder sonst irgendwas, ja, und jetzt bist du dominant geworden, sondern es geht einfach darum zu sagen, ja, du hast bestimmte Verhaltensweisen, woher die kommen, ist uns ja völlig Banane. Sondern es geht nur darum zu verstehen, was triggert dich. Und natürlich, klar, jetzt kann man sagen, ja, das ist alles Reduzierung. Aber, und jetzt kommt etwas, ich war vor vielen Jahren auf einer Messe in Köln und da hat ein Professor gesagt, naja, um die Komplexität zu reduzieren, muss man vorher komplex denken. So, und das heißt, wenn ich wirklich so ein Modell einsetzen möchte, dann muss ich den Background verstehen. Da muss ich ganz, ganz viel dahinter machen. Und wenn man sich überlegt, dass der Lizenzgeber über 1 Million Profile jedes Jahr vermarktet, das heißt, da kommen ja eine unheimliche Wust an Daten zusammen, die man analysieren kann. Insofern ist DISC wahrscheinlich eines der bestuntersuchten Modelle überhaupt. Und da gibt es so viele Daten, die man auslesen kann. Also das findet sehr, sehr viel Background Research statt. Und natürlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn jemand so ein Modell missbrauchen möchte und sagt, ja, das ist eine Stigmatisierung. Natürlich, klar, die Gefahr ist immer. Aber das sagt ja nichts aus über das Modell. Und ich finde immer, das ist die große Schwierigkeit. Auch auf LinkedIn gibt es ja immer ganz viel Bashing gegen DISC. Und ich sage, ja Leute, ihr habt ja recht, wenn einer DISC missbraucht, dann ist es einfach Quatsch. Aber das hat nichts mit dem Modell zu tun, sondern derjenige, der es missbraucht, wenn der da sagt, ja, wir machen hier Recruiting und wir finden den besten Mitarbeiter, dann sage ich, Leute, das ist Bullshit. Das kann ich mit so einem Modell nicht machen, weil DISC misst keinerlei Kompetenzen, sondern lediglich Verhaltenspräferenzen in bestimmten Situationen und Umfeldern. Mehr nicht. Und wenn ich das da benutze, dann ist es okay. Und darüber hinaus ist es nicht okay. Aber ich kann jedes Modell missbrauchen und kann es falsch interpretieren. Und das ist das, was mich dann immer wieder aufregt, wenn dann dieses Bashing kommt gegen DISC, wo ich sage, es liegt doch nicht am Modell, sondern es liegt an denjenigen, die es nicht verstehen oder falsch anwenden.
Ja, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Finde ich voll gut. Und ich kenne ja auch so ein paar andere Persönlichkeitsprofile. Habe mich nicht in der Tiefe damit beschäftigt, aber andere waren mir tatsächlich zu viel. Also 4 ist auch etwas, wo ich sage, damit kann ich umgehen, das kann ich noch in meinen Alltag mitnehmen. Es gibt ja auch andere mit 7, 8, 9 Persönlichkeits- und mir fällt kein einziger Name gerade ein, der irgendwas beschreibt. Und das ist sehr alltagsnah, so habe ich es empfunden.
Ja, der Punkt, wenn mich jemand fragt, ja, wieso DISC, dann sage ich, naja, wir betrachten 2 Dimensionen, die wir beobachten können. Also wir können diese 2 Dimensionen sehen. Mehr kann ich nicht sehen. Sobald ein Modell mehr als 2 Dimensionen hat, wird es ja schwierig. Also der MBTI hat 3 Dimensionen. Schon da wird es viel, viel schwieriger, das von außen zu beobachten. So, und das ist letztlich auch der große Nutzen von DISC. Ich konzentriere mich auf diese 2 Dimensionen und kann darauf Schlüsse ziehen. Und zwar auf die Bedürfnisstruktur im Bereich der Kommunikation und in der Art, wie jemand einfach mit anderen interagiert. So, und das ist es, mehr ist es nicht. Und letztlich ist diese Limitierung auf diese 2 Dimensionen auch der große Nutzen, weil ich kann ja nicht zu meinem Kollegen hingehen, ihm einen Persönlichkeitstest, ich fülle den mal aus, damit ich weiß, wie ich mit dir umgehen soll. Ja? Oder ich komme zum Arzt und sage, lieber Arzt, ich möchte wissen, wie ich mit dir reden soll, hier füllen wir mal vorher einen Test aus. Ja? Das funktioniert ja nicht, sondern es ist alltagstauglich und das ist die große Limitierung, aber auch gleichzeitig die große Stärke des Modells.
Ja. Und du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, auch so wissenschaftlich anerkannt. Da sagen ja auch viele, ja, das ist es ja nicht und hier und da und es gibt viel Streit darum. Aber du hast es ja schon ganz am Anfang auch so ein bisschen erklärt oder wenn man in die Geschichte guckt, woher es eigentlich kam, wer zum ersten Mal sich damit so beschäftigt hat, mit diesen Beobachtungen und Beschreibungen. Das ist schon wissenschaftlich, würde ich sagen.
Ja, also der Lizenzgeber hat als einziger, oder also mir ist kein anderer bekannt, die wissenschaftlichen Messungen, also diese Korrelationsmessungen und so weiter, veröffentlicht. Man kann auf Amazon das Manual Everything DISC bestellen, kostet irgendwo um die 50 Euro, und dort sind die Daten veröffentlicht. Das hat bisher kein anderer Anbieter eines solchen proprietären Systems gemacht. Natürlich können jetzt wieder die Psychologen kommen und das auseinanderpflücken und sagen, ja, das hat man ja, das haben die ja selber gemacht und so weiter. Aber immerhin legen wir mal die Daten frei und wer macht das schon? Also insofern, aber man kann letztlich, wenn man möchte, jedes System kritisieren. Ja. Ich hab ja immer wieder auch Psychologen in der Zertifizierung. Und immer dann, wenn ich sage, Leute, wir reden nicht über Persönlichkeit, wir reden über Verhaltenspräferenzen, sagen die, ja, damit kann ich leben. Ja, damit gehen wir nicht einfach zu tief rein. Und wir haben circa 80 Items, die gemessen werden. was ja schon auch nicht wenig ist. Und insofern, ja, also natürlich, man kann immer alles auseinanderpflücken. Und wenn jetzt Psychologen zuhören, die da sich mit SPSS und Statistiken und so weiter in der Tiefe auskennen, die werden sagen, ja, da müsste man noch viel mehr messen und so weiter. Ja, natürlich, klar, okay. Aber dann würde das Ding zu aufgebläht und würde weniger, nicht mehr Erkenntnisse bringen. Der Punkt ist, immer wieder muss ich sagen, DISC funktioniert. Ja, wenn ich mit einem dominanten Menschen zu tun habe, dann weiß ich einfach, der will schnelle Antworten, der will hier nicht lang rumreden, der hat immer einen Fokus, der ist ergebnisorientiert, der will die Kontrolle im Gespräch haben und. Und wenn ich das weiß und mich darauf einstelle, was da alles noch im Hintergrund abläuft, das will ich ja gar nicht wissen. Mir geht es doch nur in dem Moment, dass ich mit dem vernünftig reden kann und er mich versteht und ich ihn verstehe.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen praktischer werden. Gibt es da Beispiele oder auch gerade so ein bisschen ein paar Tipps? Wenn ich jetzt völlig konträr stehe, vielleicht zu meinem Partner, gegensätzlich so veranlagt bin, also nicht nur Partnerschaft, auch innerhalb der Familie, vielleicht die Kinder oder an der Arbeit, ist eigentlich, ist es egal vom Kontext oder sollen wir irgendwas Spezielles nehmen?
Im Prinzip ist es völlig egal. Ich meine, da gibt's eben die beiden Kollegen, die sich gegenüber sitzen. Mhm. Ja? Und der eine ist morgens sowas von maulfaul und will nicht reden und der andere fängt morgens schon rein und dreht hier auf volles Kanonenrohr und hört nicht auf zu reden und der andere denkt, kann der nicht endlich mal die Klappe halten? Ja? Also ich hab ein aktuelles Beispiel, ich hatte zwei Mitarbeiterinnen, zwei unterschiedliche Mitarbeiterinnen. Die eine hochgewissenhaft, die hat kaum geredet, war immer mit ihrer Tätigkeit beschäftigt. Ja, und als ich dann eine zweite Mitarbeiterin eingestellt habe, die war mehr so dieser I-Typ und die andere war die G, also gewissenhafte. Die war wirklich sehr fokussiert und wollte auch nicht viel von sich erzählen. Und die zweite Mitarbeiterin war hochinitiativ und sie kam morgens rein und wir waren per Du und dann sagt sie, Chef, wie geht's? Und dann sage ich, ja prima. Und dann haben wir erst eine Viertelstunde gequatscht. Und dann haben wir intensiv gearbeitet. So, und das hat meinem Typen etwas mehr entsprochen und wir haben dann immer wieder Spaß gehabt und zwischendrin auch mal Privates geredet und so weiter. Und dann haben wir wieder gearbeitet. So, und das sind zwei ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Ne? Und bei der anderen Mitarbeiter, da wusste ich, okay, die braucht das nicht, die will das nicht, die hat ihre Arbeit gemacht und gut war. So, damit habe ich kein Problem. Ne? Früher, als ich noch Angestellter war und das alles nicht so wusste, da hätte ich gedacht, naja, das ist eine, ja, warum ist die so verschlossen und mag die mich nicht und so weiter. Ne? Also ich hatte mal einen Chef, der war hochgewissenhaft und das habe ich erst im Nachhinein kapiert. Der wollte immer, es war noch zu Zeiten, wo es noch keine Computer gab, der wollte immer, wenn es um meinen Kunden ging, den kompletten Vorgang dieses Kunden, ich musste immer wieder kompletten Map bekommen, damit er sich einlesen konnte, was war der Vorgang, warum ist das so und was hat der Kunde geschrieben, was haben wir geschrieben. Wenn ich mit dem zu einem Problem kam und habe es ihm nur geschildert, da hat er mich wieder rausgeschnackt. Bevor Sie nicht mit der Mappe zu mir kommen, werde ich mit Ihnen darüber nicht reden. Ja, also der hat sich nie auf ein gesprochenes Wort verlassen, der musste es immer schwarz auf weiß haben. So, er war hochgewissenhaft, wollte jedes Fax, was reinkam, damals sehen in die Firma. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, und wenn man das dann weiß, ja, dann kann man sich darauf einstellen und reagiert anders.
Ja, es sind echt tolle Beispiele, weil es geht ja tatsächlich um diese Erkenntnis. Und es geht ja auch gar nicht darum, erst habe ich gedacht, naja, dann muss ich mich ja verbiegen. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern du hast nämlich am Anfang einen wichtigen Satz gesagt, wo verbrauche ich die wenigste Energie? Das heißt, wenn ich jetzt anders reagieren muss, was mein Gegenüber vielleicht braucht, wie er tickt, dass ich ihm entgegenkomme in seiner Sprache, in seiner Welt, dann muss ich mehr Energie aufwenden. Und das muss mir, glaube ich, bewusst sein und das lohnt sich.
Das Problem ist, dass die meisten Menschen, wenn sie das Gefühl haben, der andere versteht sie nicht, dann verstärken sie ihren eigenen Ansatz und dann laufen sie noch mehr in die Falle. Und ich sag's mal so, ich nutze gerne die Geschichte von Siegfried. der sich im Drachenblut badet. Ihr kennt ja alle die Geschichte. Ja, und dann tötet er den Drachen und er badet in seinem Blut und wird dadurch unverwundbar bis auf dieses eine Blatt, was ihm hinten auf den Rücken fällt, und da wird er zum Schluss getötet. Ja. Und ich sage immer, jeder Mensch hat so seinen Triggerpunkt. Also da, wo er verwundbar ist, wo man ihn, wo er offen ist und wo man sofort andocken kann. Ja. Gib einem Dominanten die Kontrolle über das Gespräch und da ist Bewegung drin. Ja. Oder gib einem Initiativen die Anerkennung. Und ich werde nie vergessen, vor vielen, vielen Jahren, das ist schon 25, 30 Jahre her, da war ich beim Kunden und wollte ihm was verkaufen. Und wir haben eine Stunde rumgeeiert und so weiter. Und der hatte aber einen Doktortitel. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, na, sagen Sie mal, wie kommen Sie denn hier in die Position? Und er hat sich auf einmal wie so ein Pfau aufgeplustert und war stolz wie Harry, dass ich ihn auf seinen Doktortitel und auf seine Position angesprochen habe. Und wir haben noch 10 Minuten geredet und dann sagt, da hatte ich den Auftrag in der Tasche. Ja? Also jeder hat so diesen Schwachpunkt. Beim Stetigen ist es mehr so dieses Thema Harmonie, Sicherheit, Bestätigung, für ihn als Mensch. Und beim Gewissenhaften, sprich einfach über die Sache, sei kompetent und er freut sich, ja. Und er hat einen Sparringspartner, wo er sagt, der versteht, um was es geht, ja. Also so hat so jeder Typ seinen Triggerpunkt und wenn ich den erwische, dann habe ich einen besseren Zugang. Also ich war vor vielen Jahren in London und da hatte ich eine Gruppe bei Reuters, dieser Nachrichtenagentur, und das waren lauter junge Leute, die frisch vom Studium kamen. Und dann hat so ein gescheiter junger Mann gemeint, ja, das ist doch alles Manipulation. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, wir manipulieren immer, manipulare. Also das heißt ja, manipulieren wird ja immer dann negativ, wenn der andere etwas tut, was ihm schadet, oder wenn er etwas tut, was er gar nicht tun möchte. Ja? Aber wenn ich möchte, dass mein Kind, und das ist das typische Beispiel, sich nicht erkälte, dann sei du, draußen ist kalt, zieh eine Jacke an. Ja? Also wir manipulieren ja immer. Und wenn ich jetzt ein Führungskräftetraining mache, dann sage ich, Leute, eure Aufgabe ist es zu manipulieren. Eure Leute sollen doch ihre Aufgaben machen. Dazu müsst ihr sie bewegen, dazu müsst ihr sie motivieren, da müsst ihr sie führen. Das ist auch Manipulation. Ja? Also wir tun das ja jeden Tag. Der Mann manipuliert die Frau und umgekehrt. Das machen wir jeden Tag. Das ist ein Spiel, das läuft unbewusst jeden Moment ab. Ja? Insofern ist immer die Frage, schadet es dem anderen oder schadet es ihm nicht und tut er etwas, was er nicht tun möchte? Und wenn ich aber was Gutes möchte, dann finde ich, ist das ja okay. Und dann habe ich ein weiteres Werkzeug in der Hand, was nicht das einzige Werkzeug ist, es gibt 1000 andere noch, aber eines, was sehr greifbar ist, was sehr schnell nutzbar ist und wo ich absolut schnell zum Ziel komme.
Also das ist ja wirklich, du steckst da voller, gerade die Geschichten machen es ja auch so lebendig, dass es tatsächlich alltagsnah ist und du hast viel erlebt und viel erprobt auch selber. Und wenn man das lernen möchte, dann würde ich sagen, man kommt unbedingt zu dir. Man kann dich buchen, du machst Workshops. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mit hineinnehmen. Was bietest du an? Was bietest du für Team F an?
Also bei Team F geht es ja hauptsächlich darum, dass ihr als Team F-Berater den Ehepaaren helfen könnt, miteinander besser zu kommunizieren. Und ich meine, ich bin ja auch seit über 40 Jahren verheiratet und meine Frau ist mir im Modell 180 Grad gegenüber. Und ich bin schnell und sie ist langsam. Also langsam nicht im Arbeiten, sondern einfach im Modell gibt es ja auch so eine Art Flexibilität, was Veränderungen angeht. Ne? Und die DIs, die wollen schnell verändern und sind schnell bei der Sache und gehen vorwärts. Und S&G, die wollen erst drüber nachdenken und erst dann was tun. Ja? Und jetzt haben wir da eine riesige Diskrepanz in der Geschwindigkeit. Und das bringt dann eben diese, was passiert jetzt? Und ich werde nie vergessen, vor vielen, vielen Jahren kam ich so kurz nach 12:30 nach Hause und meine Frau sagt zu mir, bist du spontan? Und dann denke ich, Nachtigall, ich höre dich trapsen, meine Frau fragt mich, ob ich spontan bin. Natürlich weiß sie, dass ich spontan bin. Ne? Und dann sagt sie, du, wenn du dich jetzt gleich fertig machst und wir in 10 Minuten am Bahnhof sind, dann könnten wir da mit dem Zug hinfahren und dann können wir eine schöne Wanderung nach Hause machen. Und ich frage dann immer, war meine Frau spontan? Nein, sie hat den ganzen Morgen darüber nachgedacht, wenn der Kerl rechtzeitig nach Hause kommt, dann könnten wir das und das machen. Ja, also sie hat den ganzen Morgen schon darüber überlegt, wie können wir den Nachmittag gestalten. Ja, ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, aber ich bin ja spontan, also war das auch kein Thema. Ja, und so muss man dann immer wieder aufeinander lernen und zu verstehen, was triggert den anderen an und wie kann ich den anderen erreichen. Das ist so das Thema. Mhm.
Ja, voll gutes Beispiel. Aber mir fiel gerade noch was ein, wo du gesagt hast, also ich habe den Test gemacht, also schon ewig her, ich habe den schon mehrmals gemacht und es bleibt also über die Jahre Tendenzen auf jeden Fall. Und ich habe so drei Auswüchse, ne? Man zeichnet ja dann mit der Bewertung, da sind ja dann Zahlen, die da entstehen und dann kann man so, ne, wie so ein Viereck, das total verbogen ist.
Ja, ein Spinnennetz, genau. Ja.
Und ich habe so drei Anteile, die immer mal wieder sehr herausstechen. Und ich habe gerade gemerkt, der Konflikt ist manchmal gar nicht so mit meinen Mitmenschen, sondern ich habe selber mit mir oftmals einen Konflikt mit mir selbst. Also das ist wahrscheinlich auch das Normale oder diese Erkenntnis. Wie geht man?
Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie das eigene Profil gestaltet ist. Ja, also wenn das Spinnennetz sehr wie so eine Raute aussieht, dann hat man manchmal zwei Herzen in einer Brust.
Genau.
Ja. Wenn das Profil sehr in eine Richtung geht, dann ist das weniger der Fall. Aber das zeigt halt die Komplexität des Menschen auf. Und wir sind ja eben nicht nur einfach so ein Buchstaben. Ja, ich bin ja nicht einfach nur dominant oder initiativ. Das ist ja Quatsch. Ich habe ja von allem etwas. Und die Frage ist, was dient mir in dem Moment am meisten? Und da kommen natürlich manchmal Konflikte auf. Aber das hängt nicht mit DISC zusammen, sondern das ist jetzt die Frage der Zielorientierung. Was brauche ich jetzt? Was will ich denn am meisten? Ja. Und das ist die Frage. Weniger, was bin ich jetzt gerade für ein Typ, oder das ist eigentlich, das sind die inneren Konflikte, aber die kommen mehr aus der Zielorientierung und weniger aus dem Modell. Ja? Die Frage ist immer, wo fühle ich mich zu Hause und wo brauche ich am wenigsten Energie? Nur, wir können ja nicht immer danach leben, wie es uns gerade gut geht, genau, oder wie es uns gefällt, sondern das sind ja bestimmte Anforderungen von außen, da sind gewisse Werte, die damit reinspielen, das ist ja nicht nur unsere Bedürfnisstruktur, sondern auch unsere Werte, die uns prägen. Ja, und dann haben wir oftmals einen inneren Dialog und wissen oft nicht, wir haben da dieses Thema innere Team, ja, wo dann verschiedene Menschen uns ansprechen und sagen, ja, du solltest eigentlich das tun, nee, du solltest lieber das tun. Ja, also insofern, der Mensch ist ein komplexes Konstrukt und da bin ich immer dankbar, dass ich lache ja immer, wenn die Evolutionstheorie uns erklären möchte, dass wir aus einer irgendeinen Eizelle entstanden sind, das ist Bullshit. Wir sind von Gott geschaffen in einer Komplexität, die einzigartig ist. Und insofern ist der Mensch eben nicht in eine Schublade zu stecken, sondern er ist hochkomplex und ganz, ganz schwierig manchmal zu verstehen. Und die Schwierigkeit beginnt ja bei uns selbst. Wir verstehen uns ja manchmal selber nicht, ja? Das ist ja oft, wir kämpfen ja mit uns selber. Und ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch, auch mit einem Kollegen, einem TMF-Kollegen, der jetzt auch versucht, so ein bisschen in die Selbstständigkeit reinzugehen. Und ich habe gesagt, ja, verstehst du, dich selber zu vermarkten und zu wissen, für was du stehst, diese Frage, die musst du erst beantworten. Und die ist nicht so einfach zu beantworten. Ja? Da müssen wir sehr viel auch in uns selber suchen und herausfinden, wo sind unsere Stärken, was triggert uns, was treibt uns an. Ja, der Mensch ist komplex, aber auch das Spannendste. Und ich beschäftige mich ja auch mit, es gab einen gewissen Robert S. Hartmann, der war Jude im Dritten Reich. Und er hat gesagt, wenn es möglich ist, das Böse zu perfektionieren, dann muss es auch möglich sein, das Gute zu perfektionieren. Und er hat so ein Hartmann-Value-Profile entwickelt. Und der Punkt, und er hat gesagt, es gibt drei Dimensionen. Es gibt einmal die menschliche Wertedimension, die praktische und die systemische. Und die menschliche Wertedimension ist die größte und sie ist unendlich. Ja? Also deshalb, und wenn etwas unendlich ist, dann ist ja die Frage, ja, kriegen wir das irgendwann mal eingefangen? Nein, bekommen wir nicht. Ja? Das ist eben das Spannende, wir sind nie am Ende, den Menschen in seiner Ganzheit zu verstehen.
Das erinnert mich auch wieder daran, wie oft ich schon dich gehört habe. Du bist ja auch bei YouTube, hast da Videos. Und ich war bei dir du hast ein Online-Format, ne, auch für die Team F-Mitarbeiter zur Weiterbildung. Man lernt nie aus, wenn ich denke, Habe ich doch schon gehört. Kenne ich doch schon. Nee. Also man hört, man entwickelt sich ja auch selbst weiter und es fallen Geschichten dazu ein. Und das geht immer, immer weiter. Richtig, richtig gut. Und auch, es sackt immer tiefer, finde ich. Es setzt sich bestimmte Dinge, ich setze sie um. Und so entsteht ja auch Wachstum.
Ja, und was ich auch davor bewahren möchte, ist zu denken, jetzt habe ich so ein Diskmodell und jetzt kann ich damit loslaufen und habe was verstanden. Das ist der Start in eine viel, viel längere Reise. Und ich habe mich mit sehr vielen Profilen beschäftigt und lese auch immer wieder sehr viele Artikel und Bücher und so weiter, um in der Tiefe zu verstehen, um was es eigentlich geht. Und deshalb, meine Reise ist noch nicht zu Ende. Und ich habe in den letzten 20 Jahren, ich glaube, Bücher im Wert von 15.000, 20.000 Euro gekauft und mir immer wieder Dinge rausgepickt, um zu verstehen, was... Das ist ja fast schon wie ein Studium, um zu verstehen, was uns triggert. Und aber eine Erkenntnis habe ich und die möchte ich, das ist für mich so auch mein Asset. Ich hatte vor Jahren eine Trainerin, die war mit ihrem Mann zur Zertifizierung bei mir im Büro. Und er war hochdominant, sie war so dominant initiativ, aber doch auch sehr dominant. Und nach einem Jahr rief sie an und sagt, naja, also sie würde gerne mal einen Tag kommen und mit mir zusammenarbeiten. Und dann kam eigentlich raus, dass auch so ein Thema, ihren Mann zu verstehen, mit ihm umzugehen, das war nicht so immer einfach, ne? Weil er noch dominanter war wie sie. Wir messen ja nicht die Stärke, ob jemand dominanter ist oder nicht, aber sie hat halt so empfunden, dass er natürlich immer die Hosen anhat. Und dann ist mir eine Erkenntnis gekommen und das habe ich ihr dann so mitgegeben und gesagt, guck mal, der Dominante hat in seiner DNA, ich bin der Stärkere. Ja, ich bin der Stärkere und das will ich auch immer sein und dafür kämpfe ich. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Und dann habe ich gesagt, es geht nur, indem du einfach sagst, lass uns die Sache diskutieren. Also du kannst mit einem Dominanten nur auf der Sachebene weiterkommen. Wenn du gegen ihn kämpfst, dann stachelst du seinen Wettbewerbstrieb noch stärker an. Also versuchen, ihn auf die Sachebene runterzubringen und dann, wenn die Argumente gut sind, denke ich, ist auch ein Dominanter sehr zugänglich. Beim Initiativen, also der hat so in der DNA, ich darf emotional sein, ich darf mich aufregen, ich darf das, es gehört zu mir, ja. Wenn ich diese Emotionalität nicht leben kann, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber auch bei ihm muss ich sagen, du lass doch mal deine Emotionen weg, lass uns auf die Sachebene gehen. So, und beim Stetigen, da ist mir in vielen Jahren Beobachtungen auch etwas aufgefallen und die DNA lautet, ich bin verletzt. Und ich darf verletzt sein, ich darf empfindlich sein, ja, das gehört zu mir. Und da kannst du auch nur sagen, du, nimm es mal nicht persönlich, es geht um die Sache. Und beim Gewissenhaften, der hat in seiner DNA, ich habe Recht. Weil ich es durchdacht habe und weil ich es für richtig empfinde und deshalb kämpfe ich dafür. Und auch da gibt es nur eine Möglichkeit, finden wir bessere Argumente. Gibt es Argumente, die dich überzeugen können? So, aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Wenn wir das nicht leben können, was uns ausmacht, also das, was in uns drinnen steckt, dann haben wir Angst, unsere Identität zu verlieren. Und wir verstärken dann die Anstrengung genau in dieser Dimension. Und das war für mich eine wichtige Erkenntnis. Also wir fallen da wirklich von der einen Seite vom Pferd herunter. Wenn wir Angst haben, das, was in uns steckt, zu verlieren, dann kämpfen wir dafür, dann werden wir noch dominanter, dann werden wir noch penibler als gewissenhafter, dann werden wir noch emotionaler als initiativer und noch mehr auf Harmonie aus als stetiger, weil wir Angst haben, das zu verlieren. Es macht uns aus. Aber jetzt kommt der wichtigste Satz. Wie reif du bist, wird bestimmt, wie frei du von dir selber bist. Also Reife entsteht eben dann, wenn wir erkennen, was uns triggert und wenn wir es kontrollieren können, wenn wir es steuern können. Also wenn der Dominante eben nicht immer sein dominantes Schwert rausholt und meint, er muss jetzt reinschlagen, sondern erkennt, okay, es wäre vielleicht manchmal ganz gut, nicht immer den starken Jakob zu spielen, sondern vielleicht auch mal sich zurückzunehmen und anderen Vorfahrt zu lassen. Also wir reifen dann, wenn wir verstehen, was uns triggert und wenn wir diese Triggerpunkte selbst steuern können. Also, so, das ist, ne, also das war für mich so eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten 2-3 Jahre. Es geht nicht darum, dass ich meinen Typus immer ausleben muss, sondern die Frage ist, wie sehr muss ich das oder kann ich auch frei von mir selber sein?
Das ist, bei mir ist gerade was tiefer gerutscht. Und zwar, ich erzähle mal ganz kurz, wir hatten ein Online-Seminar, einen Online-Kurs, das Ehenavi, das übrigens auch wieder im Herbst stattfindet, kleine Schleichwerbung. Und da gibt es ja auch über diese Pole und da geht es ja um Führen und Folgen, Durchsetzen und Anpassen. Und bei Durchsetzen und Anpassen hatten wir das DISC-Modell eben mit reingebracht. Und ich bekam danach eine E-Mail und die sprach davon, oder in der E-Mail stand dann, naja, aber in der Bibel steht ja etwas von Unterordnen. Und dann habe ich das so versucht, ein bisschen zu erklären. Per Mail ist natürlich immer ein bisschen schwierig und ein bisschen sperrig, so ein großes Thema aufzumachen. Und ich will das auch gar nicht so wahnsinnig jetzt hier groß aufmachen, sondern das, was du gerade gesagt hast, ein bisschen unterstreichen, in dem, was Paulus gesagt hat, ordnet euch einander unter. Und das ist ja eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Sag nochmal diesen wichtigsten Satz, wenn ich frei bin von...
Wie reif du bist, wird bestimmt, wie frei du von dir selbst bist.
Ja.
Ja, und... Aber das ist, also für mich hat das auch lange Jahre gedauert, bis ich erkannt habe, was das bedeutet, auch im Alltag. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich DISC nicht gehabt hätte, wäre ich schon längst geschieden. Mhm. Ja, weil natürlich spielt auch mein Glaube eine große Rolle und Gott hat mir da auch Gnade gegeben. Aber es gab schon Zeiten, wo ich nach über 30 Jahren Ehe, wo meine Frau zu mir gesagt hat, naja, ich weiß nicht, ob ich mit dir alt werden möchte. Und bis ich erkannt habe, ja, ich habe sie einfach überfordert mit meiner Geschwindigkeit, mit meinen Ideen, die ich hatte. Und heute noch sagt sie, naja, du mit deinen vielen Ideen, die du im Kopf hast, das macht mich manchmal crazy. Und sie versteht es nicht. Und sie, ja, und ich denke, ja, es ist auch schwierig, ne? Wenn du völlig anders gepolt bist. Und ja, das ist dann halt die Frage, bin ich da bereit, auch zurückzustecken und um des anderen Willen auf manche Dinge zu verzichten. Ist nicht immer einfach, aber gehört einfach dazu.
Darf ich, verrätst du noch, welcher Typ du bist? Ich habe so ein bisschen rausgehört.
Ah, ich denke, aber wer DISC kennt, weiß, ja, ich bin mehr so DI, so im Norden des Modells. Und da sage ich immer, das ist so die Fettnäpfchen-Fraktion, da spricht man die Dinge aus und bereut dann manchmal im Nachgang, dass man so schnell geschossen hat und zu schnell geredet hat. Das ist manchmal ganz gut, ja. Das hilft einem in manchen Situationen, aber wir werden reif, wenn wir lernen, uns auf die Zunge zu beißen und nicht alles auszusprechen.
Das ist ein guter Punkt und ein guter Schlusssatz. Wir bewegen uns aufs Ende zu. Ich habe hier mir noch eine Frage aufgeschrieben. Ich glaube, ich hatte sie dir auch geschickt. Ja. Welche Botschaft möchtest du den Hörenden mitgeben? Was ist das Allerwichtigste? Obwohl viele wichtige Sätze du schon gesagt hast.
Ich glaube, es ist der Punkt, was ich schon gesagt habe, wir werden reif, wenn wir lernen, dass wir uns auch anders verhalten können und auch verhalten müssen. Und dieser Reifeprozess ist eben etwas, was nie abgeschlossen ist. Und wir erkennen Reife oft auch daran, dass die Struktur oft wichtiger ist wie der Inhalt, wenn wir älter werden. Ja? Strukturen sind wichtig und zu verstehen, was uns triggert und wie wir uns selber steuern können. Ich glaube, darin liegt der Gewinn. DISC kann da eine sehr große Hilfe sein. DISC hat bei mir eine Reise angestoßen, die nicht zu Ende ist. Und das wünsche ich eigentlich jedem. Es geht nicht um dieses Instrument. Es geht nicht darum, hier mit einem Modell durch die Welt zu laufen und zu sagen, du musst DISC machen, sondern es geht darum, das, was dieses Modell uns lehrt, zu verstehen. Der andere ist nicht falsch, sondern er ist eben nur anders. Und diese Andersartigkeit, die begegnet uns ja immer auch in der Bibel, wo Jesus einfach sagt, ja, nehmt aufeinander Rücksicht, nehmt einander an, und die goldene Regel, tue einem anderen nicht das an, was du dir selber nicht wünschst, ja, sondern wo wir einfach auch von der Bibel her eine klare Botschaft mitbekommen haben, dass der andere im Mittelpunkt ist. Und ich habe gerade hier einen jungen Mann in der Ausbildung zum Thema Training, und dann sage ich, weißt du, wenn du vor einer Gruppe stehst, es geht nicht um dich. Du bist nicht im Mittelpunkt. Als Trainer stehst du nicht. Es geht nicht um dich. Es geht um deine Teilnehmer. Und es geht um den anderen. Und diesen Blick auf den anderen, da kann uns DISC helfen, den zu halten und auch zu verstehen. Es geht nicht darum, Menschen zu manipulieren im negativen Sinne, sondern letztlich zu helfen, dass wir eine gute Kommunikation haben, eine gute Beziehung. Und das ist das, was Jesus auch sagt. Ja, es geht darum, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ja, also, und mit so einem Modell kann uns da sehr viel helfen. Und vielleicht noch ein Tipp an gerade die Initiativen, die sehr gerne reden. Und das muss ich noch loswerden. Ja, also ich erlebe das ja immer wieder, auch wenn wir sonntags den Gottesdienst haben. Ne? Und wenn, dann sage ich immer, was ist denn, wenn du gefragt wirst, wie es dir geht? Und das machen ja wir, wie geht's dir? Ne? Und dann, die Initiativen laufen ja dann in der Gefahr, eine halbe Stunde zu reden, wie es ihnen wirklich geht. Und dann sage ich immer, Leute, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, dann möchte er, dass du ihn auffragst, wie es ihm geht. Und deshalb, du kannst ruhig 2, 3 Sätze sagen, aber dann frage doch, und wie geht es dir? Weil die Frage, wie geht es dir, impliziert letztlich, frag mich doch bitte auch, wie es mir geht. Und ich glaube, wenn wir mit diesem Aspekt in die Welt hinausgehen, dann haben wir viel gewonnen, und dann sind Beziehungen auch viel wertvoller und tiefergehender wie zuvor.
Wow, so viele tolle Impulse und Tipps und Sätze, die hier gefallen sind. Ich danke dir wirklich von Herzen, Georg.
Sehr gerne. Es ist meine Leidenschaft. DISC ist meine Leidenschaft. Aber wie zu Beginn gesagt, a fool is a tool is still a fool. Es geht nicht ums Modell, es geht ums Verstehen und um Entwicklung. Und da können wir helfen mit DISC.
Ja, vielen Dank. Also es war wirklich auch ein Genuss, dir zuzuhören. Es war auf jeden Fall, auf gar keinen Fall einschläfernd. Das kann ja auch manchmal passieren, dass man so runterrattert. Und was ich bei dir ganz hervorragend finde, man hört es nicht, dass du das seit über 20 oder seit 25 Jahren machst. Ich habe das Gefühl, das kommt immer frisch. Und das ist wirklich etwas, was wirklich nicht viele Menschen können, die sehr lange mit einem Thema unterwegs sind. Also ich danke dir dafür.
Gerne. Und ja, ich hoffe, dass wir bald wieder was zusammen machen. Ja, ich glaube, wir haben ja irgendwann im November wieder einen Termin genau. Miteinander. Und ich freue mich, wenn da noch ein paar Leute dabei genau. sind. Ja, schön. Vielen Dank für die Möglichkeit, das mit dir zu besprechen. Und ja, wir hören uns sehen genau. uns wieder.
Also vielen Dank für das Gespräch, und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr mehr über dieses DISC-Modell erfahren möchtet oder euch selbst auch mal einordnen wollt, dann schaut unbedingt in die Links bei den Shownotes oder in der Beschreibung des Podcasts. Dort findet ihr alles zu Georgs Seminaren, seine Bücher, die er geschrieben hat, und natürlich auch, was Team F betrifft, wo ihr ihn auch da antreffen könnt. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war's mit dieser Episode. Du möchtest mehr hören? Dann folg uns doch einfach. Wir freuen uns über Kontakt mit dir. Schreibe uns einfach eine Mail an podcast@team-f.de.
Und wenn du wissen möchtest, welche Seminare und Aktivitäten Team F für Singles, Paare und Familien anbietet, besuch doch die Website www.team-f.de. Tja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.